Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und welcome back to Vorpass.
Boom, 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 boom.
Ich habe vorhin überlegt, ist es der sechste Saison oder siebte Saison? Welche Jahr hatten wir angefangen? 2018?
Oder 2018 bin ich zurückgekommen aus Good Old Australien und dann haben wir direkt losgelegt, glaube
so.
Ich.
Ja, dann ist es halt.
Dann ist die sechste
Saison. Sechste Saison für uns.
Ja, sagen wir, es ist die sechste Saison, 100x-te Folge, ja, bald gehen wir auf die 200 zu.
Safe.
Nicht schlecht. Wie wir damals angefangen haben, mit dem, wie wir Michael Poppmeier interviewt haben, der im Auto saß, wo man noch den Blinker im Hintergrund gehört hat, mit dem Headset über AUX-Kabel an den Laptop angeschlossen. Ich denke mal, die Qualität ist leicht nach oben gegangen.
Zumindest von uns, aber die Qualität des die Gespräche weiß ich auch nicht.
Nein.
Du warst jetzt, oder wir waren jetzt ein bisschen unterwegs, also wir hatten ein bisschen Sommerpause, ich war in Irland für ein bisschen, du warst in ganz vielen Ländern, willst du mal ein bisschen berichten, wo du warst?
Ja, kleine Fahrradtour gemacht, weil ich keine Lust hatte auf Preseason-Training, weil ich null Bock auf Malcolms und Shuttle-Runs hatte und Bronco-Tests, gut, die würden wir, glaube ich, sowieso nicht machen. Ja, kleine Fahrradtour von Brüssel nach Griechenland gemacht, aber abgebrochen in Bosnien, das war ein Rennen. Ja, ich hätte es in der Zeit nicht geschafft, nach Thessaloniki zu kommen. Man hatte 15 Tage Zeit und ich glaube, ich war an Tag 12 dann in Sarajevo und hätte dann halt noch in 3 Tagen über Montenegro, Albanien, noch einen weiteren Ort in Griechenland nach Thessaloniki fahren müssen. Und ja, das dann habe ich gesagt, in Sarajevo jetzt vorbei und fahre mit dem Bus zurück. 111 Kilo auf dem Fahrrad ist auch nicht wenig, also ich.
Ja.
Plus das Fahrrad, plus das Zeug. Hab 5, 6, 7 Kilo abgenommen. Naja, ich meine, ich glaube, es gab nicht viele Leute, die noch mehr gewogen haben als ich. Da sind 350 gestartet. Von daher, Respekt. Und
wie viele Kilometer hast du geschafft am Ende?
Ich glaube, 2200.
Ja.
Also mein Schnitt pro Tag hatte ich am Anfang noch so einen Schnitt von 200. Das ist dann halt runtergegangen, nachdem man über die Alpen gefahren ist, über den Splügenpass, Bernardinenpass oder irgendwas Pass, Maloja Pass.
Vorpass.
Vorpass. Genau. Und jetzt also meine Handflächen und meine Hände tun nicht weh, aber die Nerven sind schon so ein bisschen geschädigt. Das heißt, ich kann gerade gar nicht so richtig viel greifen. Vor allem mit der linken Hand. Mal gucken, bis wann das wieder gut wird. Ich kann natürlich als Ausrede nehmen, dass ich immer noch keinen Ball fangen kann. Aber dann hat sich auch nichts geändert zuvor.
Okay.
Und du warst in Irland, ne?
Genau, ich war in Irland bei der Familie, ein bisschen Auszeit und bin seit ein bisschen wieder zurück in Berlin. Aber genau, war nicht so spannend wie dein Urlaub, aber auch ganz gut, ganz viel Familienzeit. Und jetzt steigen wir wieder im Thema Rugby halt so ein. Und genau, meine, die Vorbereitung ist für die Spieler schon länger unterwegs. In der Südhemisphäre Rugby Championships ist schon einiges passiert. Aber ich glaube, wenn man das meiste, dass die Leute sich eher so auf diese Vorbereitungsspiele konzentriert haben, jetzt mit zum Beispiel Irland gegen Italien und solches. Und so langsam werden die Kader festgelegt, beziehungsweise ja, benannt. Das wird halt eigentlich nur geregelt, dass man das quasi bis kurz zum Schluss machen darf, sozusagen, also bis Ende des Monats. Aber England hat schon bekannt gegeben und ich meine, einige High-Profile-Leute sind nicht dabei. Das war wahrscheinlich die große News. Aber wie ist deine Wahrnehmung von gerade jetzt? Oder hast du irgendwie ein Gefühl, wer das Favorit ist für das gesamte Turnier?
Ja, dieselbe Frage wollte ich dir auch stellen.
Ach so.
Ja, heute ist der 8.8. Genau in einem Monat geht's los. Am Freitag, dem 8.9. Das heißt, wir sind genau mit dem Timing perfekt einen Monat vorher. Und also meine Wahrnehmung ist, in den letzten Monaten und Wochen hat sich so krass viel geändert. Also von Favoriten, ich hätte gesagt, vor ein paar Monaten Favorit eindeutig Irland und Frankreich und hatte schon Neuseeland eigentlich abgeschrieben. Aber jetzt, nach den vergangenen Spielen in der Rugby Championship, Also es ist so schwierig. Ich denke immer noch, die Top 4 Favoriten sind Irland, Frankreich, Neuseeland, Südafrika. Mit jeweils unterschiedlichen Spielstilen. Dann gibt es noch Unbekannte. Ich sage jetzt mal so, Argentinien werfe ich ein. Ne? Ich sag mal so, wer weiß, wie Australien performen wird. Entweder richtig schlecht oder richtig gut. Keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall super aufgeregt. Wenn ich jetzt Geld setzen müsste, ist halt so schwierig, weil halt Frankreich hat zwar jetzt, ich glaube, die haben gerade verloren gegen Schottland. Nee, Schottland hat verloren gegen Frankreich. Auf jeden Fall, das sind ja nur die Vorbereitungsspiele, wohingegen die Rugby Championship viel bedeutender war. Mhm. Ich würde jetzt sagen, mein Favorit ist fast Neuseeland.
Ja, viele haben da auch so ein bisschen so Recency Bias dadurch, aber auch, ich glaube, dass man unterschätzt, also es war ja ein bisschen so die zweite Mannschaft von Frankreich da, was du erwähnt hast. Und also ich würde halt sagen, Heimvorteil macht Frankreich stark, plus sie sind sehr stark. Die sind, also das darf man nicht unterschätzen, würde ich mal behaupten. Aber was man sehen kann bei Neuseeland, ist so langsam die Sachen, die eingefügt haben, der Einfluss von Joe Smith und solches, die haben langsam so Fragen beantwortet mit, wer spielt wo und Barrett auf 12 zum Beispiel als Lösung, weil die vorher so ein bisschen als Ungeklärte hatten. Ioannis hat gesetzt auf 13, also so langsam haben die so eine Paarung da. Moanga auf 10 wahrscheinlich gesetzt jetzt. Und irgendwie jemand wie Jordan, Barrett oder McKenzie auf 15 und dann Eckspieler haben sie ohne Ende, aber so langsam haben sie das so im Griff. Und Retallick ist verletzt, aber wird halt schon trotzdem nominiert. Also ich glaube, so die laufen so langsam warm auf jeden Fall. Das was man hat, einfach das große Problem, und das ist ein bisschen das Klischee, wo viele Leute reinsprechen, ist die Paarung, also wie die Gruppen halt aufgebaut sind, quasi A und B. Also da werden halt Frankreich, Irland, Irland, Neuseeland und Südafrika. Also zwei davon steigen in der Viertelfinale halt schon aus. Das sind aber die Top 4 Mannschaften, also eindeutig.
Darüber redet jeder, ja. Das ist so bitter.
Und das ist halt so das Ding. Und dann in anderen Gruppen gibt es halt auch, es kann halt zu Überraschungen kommen, ob es in Fiji da durchkommt und Australien, England, Wales, also ne. Also aber das ist nicht, die können halt zwar im Halbfinale halt landen, aber da sehe ich halt, Stand heute ist keine Riesengefahr für diese vorher erwähnte Top-4-Mannschaften. Das so ein bisschen das Gleichgewicht hat nicht so ganz da. Und das fand ich halt irgendwie traurig und auch dann irgendwie, ja, dass die Gruppen, also zum Beispiel, ich würde halt schon mal sagen, dass Neuseeland und Frankreich ganz klar da durchkommen und Irland und Südafrika. Und es ist einfach nur so, wer wird Erster, wer wird Zweiter, so ein bisschen. Also nichts übel gegen Schottland oder Italien oder solches, aber ich sehe es halt so. Und das ist halt irgendwie in den anderen Gruppen vielleicht nicht so geklärt, aber so die Stärke von den Mannschaften ist einfach nicht zu vergleichen.
Ja, genau. Also wie du schon sagst, einige Gruppen werden sehr klar ausgehen. Ich bin gespannt. Ja, also Uruguay, Namibia, wie sollen die irgendwie Neuseeland und Frankreich irgendwas entgegensetzen können? Ne? Wohingegen ein paar andere Gruppen, ich meine, darauf gehen wir dann vielleicht in den nächsten Podcast noch ein. Wir müssen mal unsere Top 5 Spiele tippen mit Überraschungssiegen oder so. Da bin ich noch sehr gespannt, wie du das siehst.
Ja. Diese Nord-Süd-Aufteilung auch, also dass viele Leute sehen, dass du es irgendwie jetzt doch kritisch, so diese Vorbereitungsspiele auf der Seite von Italien, Irland haben wir wenig gelernt, aber wiederum haben wir vielleicht viel mehr über Neuseeland und Australien halt gelernt auf dieses Wettbewerbsebene, finde ich auch ganz spannend. Was wäre jetzt, also wenn du jetzt diese Vorbereitungsspiele da durchgehen würdest, wie würdest du das halt angehen? Würdest du sagen, ich nominiere sehr schnell die 33, die ich mitnehme, um da irgendwie Wettbewerb da innerhalb den größeren Aufs zu vermeiden, so wie England das macht? Oder würdest du halt so bis zum letzten Minute warten wie Irland und einfach versuchen, das Konkurrenz da drin in den größeren Kader hochzuhalten?
Ja, ist wahrscheinlich so eine gesunde Mitte, ne? Also wie du schon sagst, gestern wurde England bekannt gegeben und Neuseeland. Ich glaube, Samoa, ich weiß nicht, ob ein, zwei andere auch schon so weit sind. Ich meine, du musst halt auch schon Neuseeland, die Leute fliegen, wahrscheinlich auch müssen noch abfliegen, müssen noch die gesamte Reise hinter sich bringen oder so. Bei Neuseeland, ich glaube, jede Mannschaft ist halt anders. Neuseeland, da waren 3-4 Positionen offen. Das wurde jetzt am Wochenende beantwortet. Im Bledisloe-2-Spiel, zum Beispiel Sean Stevenson ist leider zu Hause geblieben. Braden Ennor hat sich verletzt im Knie. David Havili hat 40 Minuten noch für Tasman Mako ganz gut gespielt oder sehr gut gespielt. Ist deswegen wahrscheinlich auch noch in der Mannschaft mit drin. Und ich glaube, bei einigen, ja, es ist immer Tradition, dass sie das wahrscheinlich auch ein bisschen früher angehen. Ich meine, Neuseeland hat jetzt keine Spiele mehr. Beziehungsweise hat nur noch hat weniger Spiele als die anderen, glaube ich. Deren Hauptfragen sind halt beantwortet. Deswegen kann ich verstehen, dass die das jetzt schon, dass es bei denen jetzt fertig ist. Wohingegen ja. England hat gerade mal ein Spiel gegen Wales jetzt gespielt, wo sie sehr wenig Fragen beantwortet haben. Vieles offen geblieben ist, das Spielsystem auch überhaupt nicht klar ist. Es sind High-Profile-Players draußen, Dombrandt und Slade,
ja.
Die auch beide, so wie wir schon analysiert haben, in den Six Nations nicht performt haben. Dombrandt war super leistungsschwach und Henry Slade hatte wenig Ball, wofür er vielleicht jetzt auch nicht viel kann. Gegen Wales hat er, glaube ich, sogar auch nur 10 Minuten gespielt. Also mich wundert es, dass jetzt schon England das schon so früh festgelegt hat und nicht noch vielleicht ein, zwei Spiele abgewartet hat. Aber wahrscheinlich hatte Steve Borthwick schon gesagt, okay, ich weiß eigentlich auch schon 90% meines Squads.
Ja.
Und ich benutze die nächsten Spiele jetzt noch, um die Kombination sicher zu machen und nicht, um nochmal über 3-4 Spieler mir Gedanken machen zu müssen. Was irgendwie, ich weiß nicht, Henry Slade, ich glaube, da ist das Problem, der ist ein reiner Center-Spieler.
Ja.
Wohingegen andere, Joe Merchant oder wer war das? Kann auch Wing spielen zum Beispiel. Und diese Versatility oder Utility, wie nennt man es? Na, du weißt, was ich meine.
Ja, ist beides. Ja.
Das ist ein großer entscheidender Faktor in der Weltmeisterschaft. Ne? Wer kann verschiedene Positionen abdenken? Neuseeland ist das beste Beispiel. Jordy Barrett, David McKenzie können beide 15 spielen. Ricky Ioane kann Wing spielen und so weiter und so fort. Ne? Und das wird halt, das hat wahrscheinlich den Ausschlag gegeben jetzt bei England.
Ja.
Aber ich weiß nicht, bis wann dürfen die Mannschaften bekannt geben werden? Ende des Monats?
Nee. Nein. Ja, genau, glaube ich. Ende des Monats ist noch 2,5 Wochen oder so. Ja, also ich weiß halt nicht, wenn es gibt halt immer Leute, die da so in solchen Spielen sich verletzen, last minute, und halt nicht dabei sein dürfen. Ja, ist schon schwierig auf jeden Fall. Mit England weiß ich halt nicht, irgendwie so dieses schwierig einzuschätzen, so jemand wie Dombrandt hat zu Hause zu lassen, Simmons ist halt nicht dabei, und dann Willepole, der verletzt ist quasi oder von der Verletzung zurückkommt.
Ist die einzige Acht.
Tom Corey könnte da spielen, natürlich. Aber es hat ein bisschen so die Frage. Ja, also ist halt so, wir könnten das, müssen halt ins Detail wahrscheinlich durch die verschiedenen Gruppen jetzt durchgehen, die nächsten Wochen. Aber so aus der Gruppe rauszukommen, ist halt machbar. Und dann, also ist halt so ein bisschen die Frage, worauf man sich hat. Was ist das Ziel hat irgendwie? Kann man das halt gewinnen oder will man halt irgendwie so ein bisschen so unter dem Radar gehen und irgendwie so gerade so durchkommen? Also ich meine, England war ja vor 4 Jahren saustark und hatten sich gerade also so mit dieser Ford File hat so aufgestellt. Jetzt ist die Frage immer noch nicht so ganz gelöst dort.
Ja.
So ein bisschen, will man halt so gewinnen, so die Spiele gewinnen oder will man das Gesamte gewinnen? Vielleicht muss man da anders auftreten. Das ist halt so das Schwierigste. Und dann, wenn wir halt so die Gruppen gucken, zum Beispiel in Irland, ist halt so ein bisschen die Frage, ist es egal dann, also ob man Erster oder Zweiter wird, kriegt man einfach eine krasse Mannschaft da und an einem Tag reicht es vielleicht einfach nicht. Also Neuseeland ist trotzdem eine große Nummer, in Frankreich auch. Und da steigt man am Viertelfinale halt vielleicht einfach aus. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wie man sich da aufstellt. Jetzt mit zum Beispiel Sexton, dass er halt irgendwie dieses Bahn hat auf jeden Fall, wo er halt nicht in diesen Vorbereitungsspielen mitmachen kann. Aber zum Beispiel, wenn ansonsten, wer hat safe nicht bei Rumänien Tonga spielen dabei? Jetzt müsste er auf jeden Fall da starten und spielen Zeit in den zwei Spielen. Das bringt es alles so ein bisschen durcheinander. Ja, muss man auch.
Was sagst du eigentlich zu dem Ban? Wir hatten ja schon mal drüber geredet.
Genau, es hat auf jeden Fall richtig, dass irgendwie ein Zeichen gesetzt werden soll. Es hat einfach sehr lange gedauert.
Und ja, das war sehr komisch.
Man musste sich einfach gucken. Also die, was ich komisch fand, es hat, die Aussagen waren ja von ihm. Er hat selber so gesagt, hey, ich habe den Schiedsrichter beschimpft, weil die Schiedsrichter haben gesagt, hey, wir haben nichts gehört. Letzten Endes. Die haben ein Zeichen damit gesetzt. Jetzt ist es halt spannend, ob man, also wie man da das als Basis hat, nimmt. Also aus dem Kontext, das ist das eine, aber jetzt man das als Kontext für Basis für zukünftige Strafen und solches, muss man halt schon sehen, besonders wenn es auch irgendwie so rote Karte gibt und solches. Ach, ich weiß halt nicht, irgendwie so. Ich finde es halt richtig.
Ich hatte verstanden, dass Sexton ihm sogar gefolgt sein soll oder dem Schiri gespannt im Stadion.
Genau, das haben die auch gesagt. Aber das hängt, also das ist alles so ein bisschen. Ja, also das, was wir gesehen haben, also war auch im Stadion, habe gesehen, dass er direkt zum Schiedsrichter geht nach dem Schlusspfiff und mit dem Finger und so irgendwie definitiv nicht happy war. Ich meine, das ist halt nicht zu leugnen. Und die anderen Sachen sind so ein bisschen so Betrachtungssache. Er hat sich zwar entschuldigt, aber es ist trotzdem irgendwie so kein gutes Zeichen grundsätzlich. Und deshalb ist es halt wichtig, dass man so ein Zeichen von dem World Rugby setzt und sagt, das wird halt nicht toleriert. Ja. Aber wie gesagt, warum haben die so lange gebraucht und warum ist es jetzt ist so ein Thema für die Weltmeisterschaft und solches? Ich sehe irgendwie ein bisschen komisch.
Also ich war am Anfang sehr pro Sexton, bis ich dann gelesen habe, was genau passiert ist. Deswegen ist der Ban richtig irgendwo. Wie viele Spiele nun genau? Ja, darüber kann man eins, plus, minus eins kann man streiten. Dylan Hartley hat damals Wayne Barnes als fucking Cheat bezeichnet. Und hat dafür, glaube ich, auch eine richtige, das ist schon ein paar Jahre her, in der Premier League, glaube ich, hat dafür eine richtig krasse Sperre bekommen. Aber gut, der war halt auch schon, glaube ich, da hat er auch schon eine Vorgeschichte, der gute Dylan. Deswegen, da hat man richtig, ich glaube, der hat, ich weiß, hat der 4 Spiele oder 14 Spiele Sperre bekommen? Weiß ich nicht.
Das muss man gucken. Ja.
Auf jeden Fall ist es gut, dass Sexton nicht ungeschoren davonkommt, aber dass da halt ein Monat oder anderthalb Monate dazwischen ist, das ist so super skurril. Gut, können wir jetzt aber auch nicht ändern. Zurück zum Draw der Gruppen, was wir bisher gelernt haben. Wie du sagst, wie wird das Viertelfinale aussehen? Das ist die große Frage. Ne? Also, wie wird das Viertelfinale aussehen und wo kann es in welchen Gruppen Überraschungen geben? Da können wir, glaube ich, jetzt schon sagen, Gruppe A, Gruppe B, weniger Überraschungen, Gruppe C und D.
Ja.
Mal sehen, wie sich Georgien schlägt, mal sehen, wie sich Fiji schlägt, mal sehen, wie sich Argentinien schlägt und Samoa. Da bin ich halt gespannt.
Vieles wird halt schon am Anfang halt klar, das hat so ein bisschen das Ding, ne? Also man hat einmal, also keine Ahnung, mit England, Argentinien gleich am zweiten Spieltag, also am zweiten Tag sozusagen, das entscheidet halt schon viel, ne? Also und da wird schon, also deshalb ist halt wichtig, dass die beiden Mannschaften, also Schottland, Südafrika dann auch gleich, also das, da werden wir halt schon viel draus lesen können halt und dann erst ein bisschen später, also das erste Wochenende werden wir halt schon einen sehr guten Einblick bekommen zu, was für ein Weltmeisterschaft wird es halt sein und werden wir halt schon da Überraschungen in dem Sinne erwarten können. Und dann am Ende wird es halt wirklich geben, um da so Platz 1 und 2, also wirklich so Platzierungen und solches. Genau, aber sowas wie im letzten Spieltag dann Japan, Argentinien zum Beispiel, das könnte halt relevant sein. Irland, Schottland könnte halt relevant sein. Genau. Also ich glaube, es würde einfach so ein, zwei Schlüsselspieler geben. Aber wie gesagt, ganz am Anfang werden wir halt schon sehen, wie damals, also wie vor 4 Jahren, so Frankreich, Neuseeland wird schon das Zeichen setzen. Damals Südafrika, Neuseeland. Dann können wir halt uns freuen auf ein spannendes Turnier, denke ich mal.
Ich bin so gespannt und ich bin jetzt auch richtig heiß. Also nachdem ich ja die letzten Wochen viel auf dem Fahrrad verbracht habe und so viel Podcast gehört habe, jetzt man merkt richtig den Ramp-up. Also es ging so 100 Tage. 100 Tage war eine Marke, wo es losging, sage ich mal so. Und jetzt ist es genau einen Monat vorher. Und die Leute, viel mehr Leute sprechen darüber. Viel mehr Leute fahren hin, fragen, hast du Tickets, willst du Tickets, wer fährt wohin? Ja. Bin super gespannt. Wir müssen auch noch drüber reden, wo und wann wir hinfahren, ne?
Ja.
Wir haben eben schon drüber gesprochen. Uns haben auch schon ein, zwei Leser, Hörer, Hörerinnen angeschrieben, wann die da sind. Und wir planen, wann plant Vorpass da zu sein?
Ja, also wir schauen auf jeden Fall Ende September, Anfang Oktober, was halt geht an dem Wochenende.
Wir reden 28., 29., 30. und so und 1., 2., 3. Oktober.
Genau, dass wir da irgendwie vielleicht was mitnehmen, wenn noch was offen ist. Ich glaube, am Anfang war ich da so ein bisschen festgefahren auf diese Idee, ich will auf jeden Fall Irland sehen, aber dann halt so ein bisschen realisiert, dass indem ich halt keine Karten bekommen habe, dass es halt nicht wahrscheinlich wird, dass es noch was spontaner geben würde. Und ich glaube, halt Paris für mich ist einfach zwar machbar, logistisch hinzukommen, aber von der logistischen Übernachtung und solches, außer ich habe irgendwelche Freunde heimlich in Paris. Ich glaube, dass man das vielleicht irgendwie ganz spontan machen könnte, aber so irgendwie planen, ohne irgendwas dahin zu gehen und einfach an dem Tag zu hoffen, ich glaube, das wäre schon zu riskant. Ja. Dafür würde ich halt vielleicht dann doch mit dir oder mit ein paar anderen Leuten irgendwas halt mitnehmen, wie in ein Spiel irgendwas, also keine Ahnung, haben wir eben über Australien, Portugal oder sowas gesprochen, dass man einfach irgendwas Cooles einfach so mitnimmt und eine schöne Zeit zusammen hat und
genau.
Weil wir hatten in 4 oder 8 Jahren eher schwieriger die Gelegenheit sehen in USA und Australien.
Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie überhaupt eine Rugby-Weltmeisterschaft in den USA ablaufen soll. Ist vielleicht cool, aber ja, weiß ich nicht. Kann man wahrscheinlich mit Fußball 1994 vergleichen oder so. Gut, da war ich jetzt auch nicht, aber ich weiß nicht, Australien dafür extra rüberfliegen. Da würde ich mir lieber die British and Irish Lions angucken in 2 Jahren. Glaube ich aber auch nicht. Weil die Ticketpreise werden so teuer sein, dafür nur deswegen rüberfliegen, schwierig. Und dann kannst du auch nicht nur eine Woche bleiben oder 2. Deswegen ist jetzt Frankreich das Ding. Ja, das
müsste man schon.
Ich habe nochmal meine Pläne umgeschmissen.
Ja?
Ich wollte ja eigentlich, ich habe 3 Karten für Italien, Namibia am Samstag, dem 9. gehabt, aber habe dann im Resale noch Karten für Georgien, Australien bekommen, am 9. in Paris. Und ich hatte auch die Hoffnung, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so geredet, dass das vielleicht schon ein Überraschungsspiel werden kann. Mhm. Dass die georgischen Forwards, die Australier, die haben jetzt einige Verletzte, erste Reihe. Und dass da vielleicht schon eine kleine Überraschung passieren kann. Aber Australien ist ja auf dem Weg eigentlich nach, auch wenn die jetzt 4 Spiele hintereinander verloren haben, sind auf dem Weg nach oben. Aber auf jeden Fall Australien, Georgien in Paris, da bin ich zugegen. Ein paar andere Leute sind auch da, die ich kenne. Bin sehr gespannt, wie das wird. Mit dem TGV direkt nach Paris und dann mal weitersehen.
Schön. Dann könnt ihr euch zu Hause uns anschreiben, wo ihr hingeht, beziehungsweise Spiele ihr mitnimmt. Vielleicht sieht man sich da irgendwo in Frankreich. Ja. Wollen wir halt davor Schluss machen oder wollen wir halt noch was anderes besprechen?
Nö, das war jetzt der Eröffnungsopener. Wir werden noch die nächsten Wochen und Tage Statistiken wälzen. O'Donnell, was ist die durchschnittliche Anzahl von Testcaps, die Rugby-Weltmeisterschaftsgewinner haben?
670.
Ah, nee, durchschnittlich pro Spieler. Sorry.
Ach so. 33.
Oh. Na, die liegt bei 30. Okay. Nicht schlecht. Also die Mannschaften, die letzten Jahre immer Weltmeisterschaften gewonnen haben, hatten im Durchschnitt, ich glaube, das war über den gesamten 33-Mann-Kader, 30 Caps oder so. Und Neuseeland liegt zum Beispiel, hat die erfahrenste Mannschaft schlechthin, also im Vergleich zu anderen neuseeländischen Mannschaften, liegt schon bei über 40 oder so. Das heißt, man hat viele Leute dabei, die schon sehr viel gespielt haben. Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein.
So Leute wie Ritalik und
über 100 Spiele, ne?
Genau, und wie heißt du nochmal? Sam Cane, Sam Whitelock. Also
Whitelock, ja. Dan Coles, ist der auch dabei diesmal wieder?
Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Aber so die nehmen halt sehr wenige komplett neue Leute mit. Du hast ja Stevenson schon erwähnt. Also das ist halt jemand, der, ne, also weil die halt einfach so gut abgedeckt da sind. Denn, ich meine, Talley ist wahrscheinlich wenig Caps auf jeden Fall.
Ja.
Will Jordan hat wenig
Will Caps. Jordan hat auch wenig. Genau, muss man mal gucken. Auf jeden Fall, darüber reden wir, Statistiken. Ja, genau. Wir schauen mal, welche Mannschaften die Dark Horses sein könnten, wo sind die Überraschungssiege, was sind die einzelnen Gruppen. Wir gucken halt ne, immer mehr, wenn die Mannschaften released werden, ja, genau. Dann gehen wir nochmal ein bisschen ins Detail. Welche 15 Spieler werden wir komplett vermissen bei der WM? Es wird einige, die nicht dabei sein, wegen Verletzung oder Nichtnominierung. Sergio Parisi, Alain Alator und so weiter und so fort. Wir brauchen noch ein Tippspiel. Ich habe jetzt gerade keinen Überblick, weil ich die letzten zwei Wochen auf dem Fahrrad saß. Es gab eine App Super Brew, die ist aber super schrottig und auch super laggy und buggy. Ich habe gerade noch keine Seite gefunden oder beziehungsweise noch nicht gesucht. Ich weiß nicht, hast du irgendwas?
Nee, aber muss man mal gucken. Vielleicht wurde was von offiziellen Seiten nochmal gemacht, aber muss mal gucken. Das wäre ja schön.
Werden wir auf jeden Fall dann posten auf Facebook und dann an so Social Media Kanälen.
Sehr gut.
Genau.
Gut. Dann erstmal sind wir wieder am Start und genau, in den nächsten Wochen machen wir mehr so Previews und Rampen up, so wie du halt sagen würdest, zu den 9. beziehungsweise 8. September. Bis genau. Dann, genau. Big G, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück aus deiner Fahrradtour und bis bald, ihr zu Hause, wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.